Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unseren Predigttext haben wir gerade als Epistellesung gehört. Die 6 Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefs. Ich lese sie nochmal vor, weil jetzt wisst ihr ja, dass ihr besonders zuhören müsst. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Liebe Schwestern und Brüder, in unserer Nachbarlandeskirche, in der Landeskirche von Mitteldeutschland, wurde ja vor, glaube ich, 1,5 Jahren die Verlängerung der Amtszeit der bisherigen Landesbischöfin abgelehnt. Und jetzt stehen die vor der Aufgabe, neuen Landesbischof, neue Landesbischöfin zu wählen. Und da gibt es 3 Kandidaten. Und die bekommen heute eine Aufgabe. Die dürfen nämlich vor der Synode reden, alle über das gleiche Thema. Und das Thema, das ihnen gestellt wird, lautet Aufstehen und oder Auferstehen. Also ich vermute mal, dass dort anhand dieser Vorstellungsreden zu diesem Thema herausgefunden werden möchte, welche Schwerpunkte die jeweilige Kandidatin, der jeweilige Kandidat in der Arbeit oder auch in seinem Verständnis von kirchlicher Arbeit und kirchlichem Wesen herausarbeiten wird. Das eine ist die Kirche, die aufsteht, die sich gegen Unrecht stemmt, die sich für Gerechtigkeit einsetzt und Bewahrung der Schöpfung und den Frieden. Und auf der anderen Seite, verbunden mit dem Wort Auferstehen, tatsächlich das, was über den Tellerrand des irdischen Lebens hinausblickt. Ich bin gespannt, wie die 3 sich an diesem Punkt darstellen. Das Aufstehen lasse ich jetzt mal weg, weil wir sind ja hier nicht die Landessynode von Mitteldeutschland. Aber zu dem Thema Auferstehen, denke ich, gibt es heute einiges zu sagen. Wir haben im Evangelium gerade gehört, die Begegnung Jesu, des auferstandenen Jesu mit den Jüngern, die Geschichte vom ungläubigen Thomas, der seine Finger da nicht raushalten konnte. Aber da geht es ja schwerpunktmäßig tatsächlich um Auferstehen, aber im Blick zurück. Da geht es um die Auferstehung Jesu, die wir jedes Jahr an Ostern wieder feiern. Das große Werk, das Gott an ihm vollbracht hat, ihn aus dem Reich der Toten zurückzuholen in dein neues Leben. Aber wenn man es nur eben als geschichtliches Ereignis sieht, das damals Jesus widerfahren ist, dann fehlt ein ganz gewichtiger Teil. Und diesen gewichtigen Teil, den bringt uns heute Petrus, beziehungsweise der, der unter seinem Namen schreibt, auf einem silbernen Tablett daher. Also dieser erste Petrusbrief ist geschrieben worden, man kann es nachweisen, nach dem Tod des Petrus. Und der Petrus hat sich ja auch nie als Petrus vorgestellt, sondern immer, ich bin Simon. Und Jesus hat gesagt, du bist Petrus, du bist der Stein, auf den ich meine Kirche bauen werde. Und Simon hat ja dann ein ganz besonders hervorgehobenes Amt in der ganz jungen Kirche gehabt. Und im ersten Petrusbrief stellt sich der Verfasser als Petrus vor. obwohl der eigentliche Petrus, der Simon Petrus, schon tot ist. Ich vermute, dass hier der Name Petrus ein Titel war. Du, Simon, bist der Petrus, der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Und es scheint so zu sein, dass da ein Nachfolger im Amt des Petrus an die Gemeinde hier schreibt. Und diese Gemeinde, die steckt in der Diaspora in Kleinasien in nicht ganz einfachen Verhältnissen. Sie sind von den Juden ausgegrenzt, als Abtrünnige, eine Sekte. Sie sind aber auch von den Heiden um sich herum misstrauisch beäugt. Was sind denn das für Leute? Die beten unsere Götter, die wir hier in der Umgebung haben, nicht an, die halten sich für was Besseres. Die erzählen sogar, dass ein Mensch von den Toten auferstanden ist und dass er den Weg bereitet hat, dass sie da auch hingehen können. Das erzeugt Misstrauen und Anfeindungen. Die Zeit der Christenverfolgungen war ja schon im Gange. Und der Verfasser des Petrusbriefs, dieser Petrus qua Amt, der schreibt sozusagen einen ganz liebevollen, seelsorgerlichen Brief an diese Gemeinde. In anderen Teilen, da sagt er ihnen, haltet euch zurück, lasst euch nicht provozieren. Wenn etwas geschieht, bleibt ruhig, vergebt, wie auch der Herr euch vergeben hat. Denn, und da kommen wir jetzt hier zu diesem Text, euer Leben hat einen ganz besonderen Sinn, ein ganz besonderes Ziel, ganz anders als das der Leute in eurem Umfeld, die sich letztlich dafür sorgen und darum sorgen, dass sie was zu essen haben, dass sie möglichst Reichtum raffen und dass es ihnen in diesem Leben gut geht. Nein, genau in diesen Zusammenhang hinein fängt Petrus an, zunächst mal mit einem Lob. Gelobt sei Gott. Erinnert euch dran, alles was ist, alles was ihr habt, alles wie es euch geht, das kommt aus Gottes Händen. Und dieser Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und durch ihn ist mit euch und in euch etwas Ungeheuerliches geschehen. Was bisher die normale Lebenswirklichkeit und Lebenserkenntnis war, du kommst auf die Welt, du gehst deinen Lebensweg, du gehst aus der Welt. Und wenn was von dir bleiben soll, dann bau dir einen Turm zu Babel oder einen Eiffelturm oder ein Empire State Building, eine große Kirche oder eine Orgel. Aber genau das will Petrus überwinden und überwindet er und sagt, schaut doch mal drauf, in euch ist etwas geschehen. Ihr seid wiedergeboren, neugeboren. Nicht im ewigen Zyklus des irdischen Lebens, nein, zu einer ganz lebendigen Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ist in euch und im Reich Gottes für euch schon etwas geschehen. Dort liegt ein Schatz bereit. Der ist teuer erkauft, aber unendlich wertvoll. Dieser Schatz, der da für euch bereit liegt, der überschreitet alle Grenzen der bisherigen Erkenntnis. Und der gibt dem Leben einen ganz anderen Sinn, als es bisher der Fall war. Ihr müsst nicht mehr nur im Hier und Jetzt schauen, dass es euch halbwegs gut geht und ihr überlebt. Nein, ihr habt eine Perspektive vor euch, die es vorher niemals gab. Ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ein ganz besonderes Geschenk. Und das ist ja nicht mit allen Geschenken so, dass sie euch nicht mehr weggenommen werden. Das haben wir als Kind immer gesagt, ne? Geschenk, Geschenk wiederholen, kommt der Teufel Kinder holen. So ist das mit den Geschenken, die man so auf dieser Welt sich gegenseitig macht. Die sind verweltlicht und wenn es ein Schokoladen-Osterei ist, dann ist es aufgegessen und vorbei. Aber da gibt es ein Geschenk, ein ganz besonderes Geschenk, das ist unvergänglich. Also es kann nicht vernichtet werden, es verändert sich nicht und es wird nicht schlecht durch irgendetwas. Es ist für euch aufbewahrt, damit euer Leben einen tieferen Sinn bekommt und ihr über diese Schranken der normalen irdischen Wirklichkeit hinwegkommt. Dieses Erbe ist aufbewahrt für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet. Auch das wieder für die Menschen damals und ich denke auch für uns ein ganz wichtiger Satz. Es ist nicht menschliches Verdienst. Unsere Leistungsgesellschaft hat ihren Sinn. Kannst du was, bringst du was, kriegst du was? Sei dein eigener Glücksschmied oder wie auch immer die Worte dazu heißen. Dieses Geschenk, das Gott uns macht, das er im Himmel für uns aufbewahrt, ist nicht abhängig von unserer Leistung. Auch nicht von unserer Glaubensleistung. Es ist Gottes Macht, es ist Gottes Geschenk, dass dieser Keim in unserem Herzen seinen Platz gefunden hat und dass er wachsen kann und wachsen will. Da ist etwas, das sagt Petrus dieser Gemeinde, das kann euch keiner wegnehmen. Ganz egal, wie die Umwelt vielleicht auf euch eindrückt oder was sie mit euch anstellt. Ihr werdet zur letzten Zeit, zu eurer jeweils letzten Zeit, zur letzten Zeit der Welt, wie man es interpretieren möchte, dieses Geschenk in Händen halten und das unvergängliche Leben bekommen. Jetzt wendet er den Blick und sagt, das ist das, was vor euch liegt. Jetzt gucken wir mal auf das, was um euch herum ist. Dann werdet ihr euch freuen, jetzt aber ist eine kleine Zeit, in der ihr vielleicht traurig seid aufgrund mancherlei Anfechtungen. Diese Anfechtungen lässt Gott zu. Er lässt sie damals zu, er lässt sie heute zu. Nicht, weil er uns Böses will, sondern weil er uns da sozusagen einen Maßstab mitgibt, damit wir immer wieder spüren, dass trotz dieser Anfechtungen der Glaube lebt, dass er bewährt wird. Petrus schreibt nicht, dass der Glaube sich bewährt, dass der Mensch in seinem Glauben bewähren muss, das nicht, sondern er schreibt, der Glaube wird bewährt durch den, der ihn schenkt. Und durch diese Bewährung läuft sozusagen ein Reinigungsprozess ab, ein Läuterungsprozess. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, da lernen wir Menschen zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, damit, wenn man dann genau drauf blickt, der Wert dieses Glaubens wirklich sichtbar wird. Kostbarer als Gold. Und selbst Gold muss ja durch Feuer geläutert werden, sprich geschmolzen werden, damit es sich löst von irgendwelchen zusätzlichen Bestandteilen. Er sagt es der Gemeinde damals, und er sagt es eben über die Situation der leiblichen Begegnungsmöglichkeiten mit Jesus hinaus. Das hatten die Altvorderen, die zu seiner Zeit gelebt haben. Und er nimmt, ohne es auszusprechen, eine Gestalt aus unserem heutigen Evangelium mit hinein in seinen Text. Wir erinnern uns, das war der Thomas, der gesagt hat, ich glaube nur, wo ich meine Finger reingelegt habe, ne? Petrus sagt, ihn, sprich Jesus, habt ihr nicht gesehen. wir auch nicht. Und habt ihn doch lieb. Ich hoffe, wir auch. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Das macht Glauben aus, damals wie heute. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Der Glaube ist also nicht nur irgendeine geistliche Übung. Er ist nicht nur ein Geschenk, das man in der Glasvitrine aufhebt und immer wieder gerne anguckt, sondern er ist etwas, das ein Ziel hat. Und das Ziel beschreibt ja immer, dass es vorher einen Weg gegeben haben muss. Und die Menschen damals und wir auch sind unterwegs hin zu diesem Ziel. Und das Ziel des Glaubens, das ist mehr als sich gehalten fühlen und wissen, ich lebe aus Gottes Kraft und ich bin in Gottes Händen geborgen. Dieses Ziel heißt, es gibt der Seelen Seligkeit. Die wahre Nachfolge dessen, der gestorben ist und auferstanden ist und der lebt und der uns in sein Leben mit hineinnehmen will. Und da ist das allerletzte Wort in unserem Text ein ganz wichtiges, weil wir reden gerne vom ewigen Leben. Im Hinterkopf fragen wir uns immer, wie wird es sein? Und haben möglicherweise dann irgendwelche Gedanken, naja, es muss ja in irgendeiner Form eine adäquate, verbesserte Form dessen sein, was ich bisher als Leben erfahren habe. Also, gibt es im Himmel das, was mir hier schon sehr viel wert ist? So eine Frage, die uns immer wieder auch umtreibt. Wie wird es sein? Nehmen wir mal den Alois Hingerl, den Münchner im Himmel, der überhaupt nicht glücklich da oben war, weil er Halleluja und Hosianna singen sollte. Weil sein irdisches Leben sich da oben auf andere Weise, in irgendeiner Weise fortgesetzt hat. Aber das ist tatsächlich nicht gemeint. Das Ziel eures Glaubens, das schreibt Petrus, ist nämlich der Seelenseligkeit. Und Seligkeit ist eine ungeheure Steigerung von glücklich. Nicht von Glück, von glücklich. Steht hier auch an unserer Kanzel, selig sind, ja, sagt Jesus selber auch. Also ein Zustand, den wir auf Erden eigentlich nicht erreichen können. War jemand von euch schon mal durchgängig selig? Man hat immer seine Glücksmomente und dann kommt wieder eins auf den Deckel. Das ist meine Lebenserfahrung zumindest, ne? Und das Ganze jetzt nochmal ins Unendliche gesteigert, so versuche ich mir vorzustellen, wird dieses Geschenk sein, wenn es am Ende meiner Zeit, am Ende der Zeit mal bei mir ankommt. Nämlich nicht der Glaube, da hoffe ich, der ist angekommen, aber das Ziel, der Seelen meiner, eurer Seelenseligkeit. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.